HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Am 6. Juni wird Alexander Gerst zum zweiten Mal zur internationalen Raumstation ISS fliegen und sich bei seiner Horizons-Mission 6 Monate im All aufhalten. Was dort mit dem Astronauten und seinem Körper passiert, das weiß Hans-Christian Gunga ganz genau. Er ist Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité. Er erforscht seit Jahren, wie Menschen in Extremsituationen reagieren, und er sagt, Weltraummedizin ist etwas Irdisches, denn viele der Studien, die im All gemacht werden, und moderne Technologien, die dort erprobt werden, kommen später auch Patienten auf der Erde zugute. Weltraummediziner Hans-Christian Gunga ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Gunga, von Astronauten weiß man, dass sie an einem gewissen Weltraumfieber leiden. Sie haben so eine konstant leicht erhöhte Temperatur im All. Das haben Sie ja an Alexander Gerst bei seiner ersten Weltraummission selbst untersucht. Was löst es bei Ihnen körperlich aus, wenn Ihr Proband Alexander Gerst nächste Woche Mittwoch wieder ins All fliegt?
Ja, zunächst einmal hat man natürlich einfach dadurch, dass man den Menschen jetzt selber persönlich kennengelernt hat, ihm selber auch das Experiment gezeigt hat, gesehen hat auch, wie kritisch er nachfragt, wenn er was nicht verstanden hat oder wenn er meint, das könnte ja auch andere Beweggründe haben. Also insofern, wenn Sie mich fragen, es wird halt eine Diskussionsebene geschaffen zwischen den Menschen, der einerseits das erforschen, der andere, der jetzt tatsächlich dann oben im Raum ist. Insofern drücke ich ihm die Daumen, dass alles klar geht und dass er erstmal gesund oben ankommt. Das ist dann schon schwierig genug, die nächsten Monate da oben gesund auch zu bleiben.
Gerst wird ja an Bord einer Soyuz-Rakete vom russischen Weltraumbahnhof Baikonur zu seiner zweiten Mission Horizons ins All fliegen, zusammen mit einem russischen Kollegen und einer US-amerikanischen NASA-Astronautin. Wie werden Sie den Start mitverfolgen?
Ich bin selber wahrscheinlich gerade auf dem Fluch in die USA. Von da gesehen werde ich das erst im Nachhinein erfahren.
Ach, Sie werden da gar nicht live vor den Bildschirmen hängen?
Nein, ich bin gerade während dieser Phase bin ich im Prinzip auf einem Transatlantikfluch, der eigentlich gerade nicht in Richtung Baikonur geht, sondern genau in die Gegenrichtung, nämlich nach Houston, weil dort bereits die nächsten Versuche vorbereitet werden, die dann in den nächsten Monaten mit den entsprechenden Astronauten auf der Raumstation gemacht werden, wenn Herr Gerst schon dort oben ist. Also ich bereite schon den nächsten Teil vor.
Sie können ja als Weltraummediziner, das haben Sie gerade schon so ein bisschen angedeutet, quasi reingucken in Alexander Gerst. Also was passiert in seinem Körper während so eines Raketenstarts und auf dem Flug dann zur internationalen Raumstation ISS? Nach 2 Tagen erst dockt die Kapsel ja an der ISS. Welche Vorgänge passieren da?
Man weiß halt, dass die ersten Anpassungen an die Schwerelosigkeit direkt schon beginnen, wenn sie in die Schwerelosigkeit kommen. Also es ist ja, sind ja in ein paar Minuten sozusagen, haben sie mit der Rakete diesen kurzen Abstand in ein paar hundert Kilometer Höhe erreicht und dann kommen sie in die Schwerelosigkeit. Und das Erste, was der Astronaut eigentlich fühlt, ist, dass die Flüssigkeit, die normalerweise in der unteren Körperhälfte sich befindet, beim Menschen, also in den Gefäßen und auch im Gewebe, das wird zu einem Großteil, innerhalb von Sekunden sozusagen ein Großteil davon, 1,5 Liter werden in Richtung Kopf bewegt und der Astronaut spürt dann eine gewisse Fülle, als so, als wenn er vielleicht auf dem Kopf steht. So könnte man das vielleicht, wenn jemand das mal ausprobieren würde. Ich hatte das auch schon mal die Gelegenheit, in so einem Parabelfluch.
Genau, das haben Sie auch schon mal gemacht, ja.
Ja, ja. Und damit habe ich immer so ein Gefühl dafür bekommen. Da haben Sie auch 20, 30 Sekunden Schwerelosigkeit. Und das ist eigentlich auch für einen Experimentator ein sehr interessantes Gefühl. Man sagt auch so, auf Englisch häufig so, the fluid is coming, also die Flüssigkeit kommt. Man merkt sozusagen, wie man am Kopf voll läuft.
Auf seiner Facebook-Seite hat Alexander Gerst ja auch dazu ein Foto gepostet, habe ich mir eben gerade mal angeguckt, wo er kopfüber auf seiner schrägen Liege hängt und er hat dazu geschrieben, komme mir vor wie eine Fledermaus, jeden Tag 30 Minuten. Also das kann man offenbar trainieren, dass man sozusagen vorbereitet ist darauf.
Ja, genau, das ist sozusagen der Körper ist ja, also ich meine, wie kann sich eigentlich so die Evolution so etwas ausdenken und so flexibel zu gestalten in unserer Anpassungsfähigkeit, dass wir einen Zustand der Schwerelosigkeit, wir sind immer der Schwerkraft auch gesetzt, und wenn wir in die Schwerelosigkeit kommen, wie intelligent und wie ökonomisch sozusagen der Körper sich diesen neuen Umgebungen anpasst. Ich finde das faszinierend.
Und wenn man diese Phase überwunden hat, dass man sozusagen die ganze Körperflüssigkeit in den Kopf reingeschossen bekommt, was ist dann die größte Herausforderung?
Im Augenblick ist es so, dass statistisch gesehen ungefähr 60%, 70% der Astronauten, obwohl sie schon mal auch dort oben waren und mehrfach geflogen sind, dass sie dann doch das sogenannte Space Adaptation Syndrome, das klingt natürlich wieder so ein bisschen obskur, aber es ist etwas Ähnliches, wie man sagen kann, wie eine Reisekrankheit. Also wenn sie auf dem Schiff nach Helgoland sind oder wie ich es auch selber nach Helgoland erlebt habe, also ich fahre nie wieder nach Helgoland, wenn der Seegang Windstärke 6 oder 7 hat, mir war so kotzübel.
Naja, Sie haben schon einen Parabelflug hinter sich.
Ja, das war, da musste ich auch innerlich schon mal hart mit mir ringen, ob das so dann alles so seine Richtigkeit hat. Aber ich habe den relativ gut, in der Tat, den habe ich relativ gut überstanden, aber da kriegen Sie auch vorher, ich glaube, Sie sind bei einer 1000 Milligramm eines entsprechenden Medikaments gespritzt, damit es Ihnen da nicht übel wird. Das merken Sie aber, Sie haben einen trockenen Mund und sind ein bisschen dusselig im Kopf, so, da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Das ist also auch, was Astronauten genauso aber haben. Das ist, es hängt mit dem Gleichgewichtsorgan zusammen, es hängt mit dem visuellen Organ, also mit den Augen zusammen. Die Augen sehen weiterhin, dass sie sich meinetwegen bewegen, aber das Gleichgewichtsorgan in Anführungsstrichen sieht das nicht. Und daraus ergibt sich natürlich für das Gehirn erstmal eine schwer zu analysierende Situation.
Es ist ja so, dass Sie als Weltraummediziner einige der Experimente, die dort oben auf der ISS gemacht werden, wissenschaftlich begleiten. Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie so was wie der Leibarzt von Herrn Gerst? Nee, halten Sie regelmäßige Sprechstunden?
Das ist interessant. Ja, nee, ist gut, dass Sie, das ist eine sehr interessante Frage, die Sie auch stellen. Es gibt da tatsächlich, es gibt die Experimentatoren. Das sind diejenigen, die Experimente vorschlagen. Und für den medizinischen Bereich des Astronauten gibt es sozusagen den Vertrauensarzt.
Das heißt also, Sie haben während dieser Mission keinen direkten Kontakt zu Alexander Gerst?
Ich könnte den Kontakt herstellen, aber das macht man in der Regel nicht, weil das ist unglaublich aufwendig. Also wenn das nicht unbedingt notwendig ist, dann sollte ein Experiment immer für sich laufen, weil denn so eine Verbindung herzustellen, das ist ja manchmal hier schon auf der Erde nicht so ganz einfach. Und wenn man das über Houston macht, dann ist das erst noch recht nicht einfach. Das ist sozusagen, das ist ein Notkanal, den es gibt. Ich zum Beispiel habe noch nie direkt mit einem Astronauten oben auf der Raumstation gesprochen, es sei denn, es war irgendeine Live-Übertragung, wo ein Experiment gezeigt wurde, wie wir für die Öffnung des World Health Summit hier in Berlin vor ein paar Jahren, da haben wir eine Live-Schaltung sozusagen auf zur Raumstation gekriegt und haben direkt mit den Astronauten geredet. Sonst hätten die da oben auch dauernd irgendjemand, der da irgendwo an der Leitung hängt. Also ich kann das schon verstehen.
H-Info, das Interview mit Hans-Christian Gunger, Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité. Jetzt kann man sich natürlich fragen, Herr Gunger, welchen Sinn macht es eigentlich, da oben medizinische Forschung zu betreiben? Die allermeisten von uns werden sowieso nie ins All fliegen. Wen betrifft das da eigentlich, was da oben gemacht wird? Alexander Gerst hat vor seiner zweiten Mission die wissenschaftliche Bedeutung der ISS nochmal ganz klar hervorgehoben.
Wir haben nur ein einziges Labor da oben, das ist die Internationale Raumstation mit ihren 3 Wissenschaftsmodulen, die uns hilft, Experimente durchzuführen, die wir auf der Erde für keinen Aufwand der Welt, für kein Geld der Welt durchführen können.
Herr Professor Gunger, heißt das, nur da oben und eben nicht auf der Erde kann man Lücken in der Wissenschaft schließen?
Das ist so.
Warum ist das so?
Ja, weil Sie hier auf der Erde haben Sie immer, immer den Faktor Gravitation, Schwerkraft, der Ihnen in einem Experiment und gerade in einem biologischen Experiment dann in die Quere kommt. Denn unser gesamter Organismus ist im Laufe der Jahrmillionen der Entwicklungsgeschichte, hat er sich im Prinzip sehr intensiv mit der Gravitation und dem entsprechenden Bauplan, um der Gravitation ein Schnippchen zu schlagen, entsprechend auseinandergesetzt. Und jetzt diesen Faktor einfach mal wegzunehmen und zu gucken, wie dann das System aussieht und wie schnell das auch reagiert, in welchem Ausmaß und wo im Körper, das werden Sie nie so umfassend simulieren können in der Vielfältigkeit, wie das in der Raumstation, in dieser Forschungsstation möglich ist.
Also aus Ihrer Sicht als Weltraummediziner bedeutet das ja, es geht bei den Experimenten im All eigentlich darum, den Körper unten auf der Erde besser zu verstehen, oder?
In der Tat, ja. Die meisten meinen, das sei alles weitgehend klar, wie der Körper funktioniert. Das ist überhaupt nicht klar. Also ich finde, das ist ein ziemlich dunkles Universum in mancher Hinsicht.
Und wenn man dann weiß, dass Sie der einzige deutsche Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten sind, kann man sich schon vorstellen, dass Sie manchmal belächelt werden dafür, vielleicht, dass Sie so ein vermeintliches Orchideenfach betreiben.
Ja, das ist schon richtig. Wofür braucht man sowas?
Und genau.
Da kann ich nur sagen, also ich mache 10% meiner Tätigkeit besteht darin, dass ich Weltraumprojekte begleite. 90% beschäftige ich mich hier mit Menschen, die in Extremsituationen hier auf der Erde sind. Sei es jetzt besondere Einsatzkräfte, sei es Polizei oder GSG-9 ähnliche Institutionen, die besonders ausgewählte Kandidaten haben müssen, die in besonders ausgewählten und stressvollen Situationen doch bitte optimal funktionieren sollen. Und da interessiert mich natürlich schon, ob wir vielleicht auch den einen oder anderen vorher auswählen können, der dafür besonders gut geeignet ist. Die Erkenntnisse im Prinzip, die wir aus der Raumfahrt kriegen, nehmen Sie nur die Forschung zum Muskel und Knochen. Es gibt kein Modell hier auf der Erde, was so schnell sozusagen Ihren Knochenstoffwechsel zum Beispiel verändert wie die Schwerelosigkeit. Also ich kann da zum Beispiel Untersuchungen zum Skelett und zur Muskulatur machen, die Veränderungen in Jahrzehnten hier auf der Erde widerspiegeln, was ich da oben in einem halben Jahr sehe. Was dann wieder hier auf der Erde zum Beispiel bei Patienten in Frage kommt, die halt unter einem Knochenstoffwechsel oder einer Krankheit leiden, die zum Beispiel frühzeitig zu einer Osteoporose oder einem Muskelschwund führen. Das sind alles. Wir untersuchen im Prinzip gesunde Menschen dort oben, die wir gesund halten wollen. Und deswegen ist Weltraummedizin, wenn man es mal ganz herunterbricht, Weltraummedizin ist die beste und ausgefuchsteste präventive Medizin, die wir im Augenblick machen können.
Klingt spannend, aber mal ganz ehrlich, geht es Ihnen ausschließlich um den medizinischen Nutzen bei Ihrer Arbeit oder spielt da auch so eine gewisse Abenteuerlust eine Rolle? Sie hätten ja auch sonst ganz normaler Arzt werden können.
Ja, das ist ja sicher. Das ist jetzt so eine persönliche Frage, wie kommt man überhaupt zu so einem Thema? In der Tat interessieren mich solche Grenzbereiche, weil ich Grenzbereiche finde ich interessant, weil ja, da kommt so das hier und dort mal so der wahre Kern dann dadurch. Und mich interessieren gerade so Systeme, wie weit, wo, in welcher Hierarchie werden die vom Körper abgerufen? Nehmen wir nur mal die Körpertemperatur. Ja, die muss auf 1 Grad genau tagtäglich funktionieren im Körperkern, über Herz, Lunge, Gehirn etc. Und wie kriegt der Körper das hin, dass er das genau auf 1 Grad, man stellt sich das vor, es gibt Millionen Grad im Universum, aber wir funktionieren nur bei 1 Grad Temperaturspanne, nämlich zwischen 36,5 und 37,5 wirklich optimal. Und geht es da runter 1 Grad oder schon darüber, dann messen wir schon Veränderungen in unserer Leistungsfähigkeit. Herrgott nochmal, wer kontrolliert das alles so genau? Ja, und wie geht das? Ja. Also auf Ihre Frage zurückzukommen, ja, das steckt auch ein bisschen Abenteuer drin, etwas zu entdecken, was man nicht mehr. Ich meine, wer hat denn die Möglichkeit gehabt, in seinem Forscherleben heute schon mal bei Astronauten zu untersuchen? Das ist eine, wie ich finde, äußerst spannende Geschichte, genauso gut, wie man irgendwie eine Sonde zum anderen Planeten schickt.
Hi-Info, das Interview mit Hans-Christian Gunga, Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité. Herr Gunga, in unserer Sendung gibt es ein Ritual, das ist unsere Interviewbox, die habe ich hier neben mir. Die befüllen wir für jeden Gast und ich habe da etwas reingetan, das Sie hören können. Sie sind uns ja aus einem Studio in Berlin zugeschaltet und mal sehen, ob Sie erkennen, um wen oder was es jetzt geht. Ich öffne mal und es kommt der erste Ton raus.
Es war eine Stammzellenkur, die man aus dem Knochenmark am Beckenkamm entnimmt und dann auch dem Knochen wirklich hinzufügt. Und das ist quasi so ein Aufbau gewesen, dass der Knochen dann noch einen zusätzlichen Push bekommt. Und diese Kur ist eigentlich super angeschlagen.
Haben Sie die Stimme erkannt? Haben Sie eine Ahnung?
Also die Stimme kommt mir bekannt vor, ich kann sie im Augenblick nicht einordnen, wen das Sie da in den Kasten gepackt haben.
Ich habe in den Kasten gepackt Manuel Neuer, den Torwart und Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, der
so
berichtet hat über die Stammzellenkur nach seinem Mittelfußbruch, die ihm offenbar sehr geholfen hat. Und er hat kürzlich aus seinem Trainingscamp in Südtirol getwittert, die Trainer seien sehr zufrieden mit ihm und auch die Fitnesscoaches. Sie hätten ihn in einen sehr guten Zustand bekommen für die Fußball-WM, hat er geschrieben. Sind Sie Fußballfan?
Ja, schauen wir insbesondere, wenn es so in die Endrunden kommt, das gucken wir gerne an, wenn es dann wirklich ein bisschen knistert. Ja.
Mhm. Ich löse es, glaube ich, einfach mal auf, oder?
Ja, machen Sie mal.
Eins der Experimente, die Sie auf der ISS jetzt durchführen, Sie werden müde Muskeln untersuchen. Also Sie sind an diesem Experiment beteiligt.
Richtig,
denn es ist bekannt, dass Astronauten wegen der Schwerelosigkeit nach einer bestimmten Zeit an einem gewissen Muskel- und auch Knochenschwund leiden. Und dieses Wissen, das Sie dort erforschen, könnte Manuel Neuer in Zukunft vielleicht helfen? Das könnte vielleicht eine schnellere und bessere Heilung hervorrufen, oder?
Ja, interessant. Man kann das jedenfalls besser protokollieren auf alle Fälle. Sie sprechen das Myotonsexperiment an, das von meinem Kollegen hier in Berlin als Principal Investigator, also er ist derjenige, der das Experiment entworfen hat. Ich bin Co-Investigator in diesem Experiment. Es geht darum, dass wir da ein Gerät haben, mit dem man die Steifigkeit der Muskulatur und der Faszien, jeder Muskel ist ja eingepackt in Faszien, das sind sozusagen so stabilisierende Faktoren, die den Muskel in einer bestimmten Position halten, und wenn eine bestimmte Bewegung gemacht wird, auch in dieser Faszie, dieser Sehne, wird auch entsprechende Kraft gehalten, also sie ist auch für die Rückführung von Bewegungen zuständig, unter anderem, neben vielen anderen. Und dieses Gerät, was wir da haben, das ist sozusagen jetzt eine Entwicklung für die Astronauten, zu sehen, wie sich dieser Tonus in dieser Faszienstruktur verändert, und haben somit dann eine Möglichkeit, zum Beispiel im Rahmen einer Rehabilitation zu sehen, ob die Bewegung, ob die es wieder herleiten der ursprünglichen Funktion, ob das einen entsprechenden Effekt hat, oder muss man vielleicht die Therapie ändern?
Also wieder etwas, das normalen Patienten in Anführungsstrichen auf der Erde zugutekommt. Ich habe Ihnen noch einen weiteren Ton reingetan in unsere Kiste.
Wenn sich ein Liebespaar gebildet hat, das ist natürlich die ganz große Gefahr, dass die beiden sich abkapseln von der Gruppe, und dann zerfällt die Gruppe natürlich. Wir sind so das positive Beispiel, und dadurch, dass wir sehr rational, auch sehr pragmatisch, also so ganz unromantisch daran gegangen sind, konnten wir eben auch aktiv gegensteuern. Und das hat sich eher positiv auf die Gruppe ausgewirkt, weil es auch stabilisierend gewirkt hat.
Heinecke war das.
Ja, Sie kennen sie sogar. Ja. Das war Christiane Heinecke, Geophysikerin, hat zusammen mit 5 anderen Forscherinnen und Forschern das Leben in einer Marsstation simuliert, am Fuße eines Vulkans auf Hawaii. 2015, 2016 war das. Es war ein Experiment der US-Weltraumbehörde NASA und der Universität Hawaii. Und im Grunde wurde bei dieser Simulation durchgespielt, wie es wäre, eine Art Wohncontainer auf dem Mars aufzustellen, sollten eines Tages wirklich mal Menschen zum roten Planeten fliegen können. Und dann ist in dieser Gruppe etwas Interessantes passiert. Sie hat sich in einen französischen Kollegen verliebt, der dann auch noch in ihr Zimmer gezogen ist. Die Gruppe ist aber trotzdem nicht auseinandergebrochen. In anderen Simulationen hat sowas durchaus die Gruppe gesprengt. Welche Rolle spielt die Psyche bei solchen Geschichten?
Ja, eine ganz, ganz, ganz entscheidende Frage. Also wenn ich jetzt 6 Monate oder auch nur 3 Monate oder es kann auch 1 Monat sein, mit einer Gruppe zusammen bin, die ich vielleicht noch nicht allzu lange kenne oder auch deren verschiedenen Charaktere, die ich da nicht kenne, dann kann da sich alles Mögliche draus entwickeln. Sicherlich ist es auch so, dass gerade in Zukunft der Aspekt von Teamarbeit und Durchführung einer Mission immer mehr in den Vordergrund kommen wird, weil sie hier könnte man, wenn noch etwas schief geht, ja relativ rasch jemanden wieder auswechseln an der internationalen Raumstation. Aber wenn sie auf dem Weg zum Mars sind oder so, dann sind sie 3 Jahre mit denselben Leuten zusammen. Und
das ist
jeder
heftig.
Jeder von den 6 hat eine besondere Aufgabe. Also die müssen alle miteinander irgendwie auskommen und müssen sozusagen diese Situation meistern. Und sie können keinen Verlust da entsprechend tolerieren an sich. Also man muss die richtigen Leute auswählen. Ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich heute, wir sind schon beide bei einem Stand, dass das Physiologische eines solchen Missionen, ausgenommen vielleicht die ganzen Strahlungsaspekte, das kann man in den Griff bekommen. In der Psychologie sind wir da erst noch am Anfang, um die richtige Gruppenkomposition, und ich habe da mehrere solcher Experimente hier auf der Erde auch mitverfolgt, die herauszufinden. Wie muss man so eine Gruppe gestalten und was kann da alles schieflaufen dann? Die Schwierigkeit besteht darin, dass also völlig marginale Sachen, nur wie jemand sich meinetwegen die Zähne putzt oder wie er sich vielleicht die Haare schneidet.
Ist
oder
ja auf der Erde auch so.
Ja, das reicht aus, das kann man vielleicht einen Tag mal aushalten, dann sagt man mir das vielleicht, aber dann reagiert er vielleicht darauf nicht so, wie sie es vielleicht gedacht haben, und lässt das sein, sondern macht das nochmal extra. Und es kommt heraus, dass sie den am liebsten aus aus dem Ding da rauswerfen würden. Was man halt braucht, sind Leute, die eine relativ hohe Toleranz haben, die ein sehr geringes Aggressivitätsniveau haben, obwohl für denjenigen, der jetzt auch eine Gruppe leitet, der muss schon auch ein gewisses aggressives Element auch schon mitbringen, um bestimmte Entscheidungen auch durchdrücken zu können. Die Gruppe muss stimmen in der Komposition und das ist wie wieder beim Musikstück. Das muss auch, wenn es irgendwas machen will, muss es auch das gemeinsam mitbewegen können.
H-Info, das Interview mit Hans-Christian Gunga, Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité. Er wird auch einige medizinische Experimente an Alexander Gerst begleiten bei seiner zweiten Mission auf der Internationalen Raumstation ISS. Alexander Gerst hat über den Sinn der Horizons-Mission übrigens noch gesagt, neben den wissenschaftlichen Experimenten gehe es auch darum, unseren Horizont zu erweitern. Für ihn bedeutet das, dass wir weit raus ins Universum gehen müssen, um zu erforschen, was es um uns herum gibt, nämlich zum Beispiel Mond und Mars, damit es uns nicht so geht wie den Dinosauriern. Also damit wir nicht eines Tages aussterben. Damit hat er die perfekte Überleitung zu Ihrer Vita geliefert, denn Sie haben ja zunächst Geologie und Paläontologie studiert und über Dinos geforscht, sind dann über die Dinos zur Physiologie gekommen, also die Lehre von den physikalischen und biochemischen Vorgängen in unseren Zellen und haben dann noch ein Medizinstudium draufgesattelt. Was ist es, das Sie als Wissenschaftler antreibt? Also geht es Ihnen auch darum zu verhindern, dass die Menschen eines Tages aussterben wie die Dinos, weil sie sich an extremen Umwelten nicht mehr anpassen können?
Also irgendwann wird natürlich, und da gebe ich Ihnen recht, irgendwann wird diese Erde auch nicht mehr bewohnbar sein aufgrund der Situation dieses Planeten in Bezug zur Sonne, weil die Sonne wird sich irgendwann mal aussehen im paar hundert Millionen Jahren. Also wenn wir als Organismen irgendwie in diesem Universum noch eine Rolle spielen wollen, dann müssen wir irgendwann diesen Planeten auch verlassen. Das muss so gesagt werden. Jetzt kann man sagen, okay, das ist so weit weg, was macht ihr da euch Gedanken? Ich denke, wir werden schon irgendwann Mond oder Mars, jedenfalls mit Kolonien. Kolonien ist jetzt eine Frage, wie groß das ist, aber dass die Menschen dort siedeln werden, halte ich für keine Spinnerei.
Und der Mensch ist dafür geschaffen?
Der Mensch wird sich auch dahingehend da anpassen. Also ich sehe nicht, warum jetzt, wenn wir 0,4 G, also eine Hälfte oder ein Drittel von der Schwerkraft hier auf der Erde auf dem Mars haben, warum man da nicht entsprechend leben kann. Da kommen natürlich andere Faktoren wie wieder Strahlung und so weiter hinzu. Aber letztlich, es gibt auch hier auf der Erde sehr lebensfeindliche Räume. Ich in meiner eigenen Vorlesung, da habe ich dann nochmal darauf hingewiesen, die meisten Organismen von den 20 Millionen Arten, die wir haben hier auf der Erde, die finden wir zwischen, also mehrzelligen Organismen, die finden wir zwischen 200 Meter in Meerestiefe und 800 Meter über dem Meer. Das ist also ein Horizont von einem Kilometer. Da sind 20 Millionen Arten, tummeln sich da drüber, ist relativ wenig und darunter ist auch relativ wenig an mehrzelligen Organismen. Das machen wir uns immer nicht bewusst. Ein Kilometer, das kann ich in ein paar Minuten, bin ich da durchgelaufen. Das ist, darüber wird das, da müssen wir spezielle Anpassungen haben. Und das habe ich immer so das Gefühl, das ist den Leuten nicht so ganz begrifflich geworden. Und deswegen müssen wir auf diesen einen Kilometer, wo die Atmosphäre, wo Temperatur, wo Luftdruck, wo diverse Dinge für uns bereitgestellt sind, die müssen wir schön intakt halten. Mhm. Und wenn das hier nicht mehr auf der Erde so intakt ist, dann ist es sicherlich sinnvoll, dass wir uns darum bemühen, dass wir noch eine andere Möglichkeit und Auswahlmöglichkeit haben. Und letztlich ist es auch einfach, sagen wir ganz einfach, es ist einfach mordsmäßig interessant. Ja?
Würde es Sie denn reizen, mal selbst ins All zu fliegen?
Ich würde gerne irgendwo auf dem Mars Fossilien suchen. Das würde ich gerne machen. Das finde ich interessant. Ja? Also wenn ich jetzt 6 Monate auf dem Mars, sicherlich, schwerelos, ist das ein schweres Los? Ja, in mancher Hinsicht schon. Wenn sie da oben dann da 6 Monate da oben sind in so einer Box, das ist auch, ich glaube, der ein oder andere ist auch froh, wenn sie zurückkommen. Und wenn Sie jetzt die letzten Einjahresmissionen angucken, die da gelaufen sind, ich denke, da war auch was anderes mit den Astronauten. Also wenn die anderen immer so warten, okay, sofort wieder, wann ist der nächste Flug, wann kann ich wieder rauf? Bei diesen Einjahresmissionen, da hat man schon gemerkt, es müsste schon mal einen größeren Abstand sein, dass da der eine wieder sagt, okay, ich möchte da wieder rauf.
Dankeschön, Hans-Christian Gunga, Professor für Weltraummedizin und extreme Umwelten an der Berliner Charité.
Danke sehr für das Gespräch, war sehr interessant.
Das war hr-info das Interview. Den Podcast dieser Sendung und weitere Infos finden Sie auf hr-inforadio.de. Mein Name ist Mariela Milkova.